Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich.
Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk Podcast. Ich freue mich sehr, ich habe heute den Maximilian Hellitz-Gruber von Human Edge Investment Technology bei mir. Er ist Mitgründer und zuständig für Business Development und er hat uns heute ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich Investieren in nachhaltiges Wachstum. Lieber Maximilian, herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein und danke für die Einladung und für die Möglichkeit, hier mit dir diesen Podcast durchführen zu dürfen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Investieren in nachhaltiges Wachstum, das klingt sehr vielversprechend und sehr spannend. Doch würdest du dich bitte als allererstes kurz unseren ZuhörerInnen einfach nochmal vorstellen? Wer ist denn Maximilian?
Also ich bin Österreicher ursprünglich, lebe schon seit einigen Jahren in der Schweiz. Mein Background ist, dass ich Wirtschaft studiert habe und eigentlich in verschiedenen Branchen schon tätig war. Ich war im Rohstoffhandel tätig, ich war in der Beratung, sogar in der Kunstwelt kurz und seit einigen Jahren jetzt eben auch in der Finanzbranche mit dem Hintergrund, dass ich Datenanalyse und die Nutzung von bestehenden Daten auf innovative Art und Weise immer schon spannend fand und mit der Human Edge einen Ort gefunden habe, wo wir das eben genau das tun. Wir nutzen Daten, die vorhanden sind, globale Marktdaten, globale Makrodaten finden so Wege, um das Risiko in unseren Portfolios zu steuern und auch Portfolios zu bauen, die eben nachhaltiges Wachstum, wie du schon erwähnt hast, unterstützen sollen.
Also das heißt, du repräsentierst heute euren Asset Manager mit dem Thema Investieren in nachhaltiges Wachstum. In unserem Vorgespräch hast du erläutert, dass ihr als Haus noch herkömmlich investiert, aber mittlerweile 50% der Investments im nachhaltigen Universum ist und dass ihr da auch den Zukunftsmarkt seht. Lasst uns doch da mal direkt einsteigen. Und zwar hast du gesagt, euer Fonds heißt Edge Sustainable Growth. Für alle ZuhörerInnen, was können Sie sich vorstellen? Wie geht ihr da vor? Wie setzt ihr das um? Was für eine Strategie habt ihr dahinter?
Also es ist eine systematisch getriebene Anlagestrategie. Wie ich erwähnt habe, sind Daten bei uns sehr wichtig. Und das Ziel ist eben, langfristige finanzielle Erträge mit Umweltschutz, mit ESG-Themen in Einklang zu bringen. Und hat schon signifikante Unterschiede zu traditionellen Strategien, aber es soll eben die nachhaltige Zukunft fördern. Im Zentrum von der Strategie steht eine Nachhaltigkeitsmatrix, Sustainability Matrix, wie wir sie nennen, die von uns selbst entwickelt wurde und gebaut wurde. Und die soll eben unternehmensspezifische Daten sorgfältig bewerten und sicherstellen, dass unser Portfolio als Unternehmen besteht, welche Vorreiter in den Standards für Umwelt, Soziales und Governance umfassen. Und mit dem Prozess richten wir eben das Kapital auf Unternehmen aus, die nicht nur überdurchschnittlich performen, sondern in ihren jeweiligen Bereichen, sondern auch unsere Vision von Nachhaltigkeit teilen und senken damit die Kapitalkosten für diese Unternehmen und erleichtern ihnen die Möglichkeit, ihr Wachstum zu finanzieren.
Und seid ihr dann schlussendlich in dem Fonds vorwiegend in kleineren Unternehmen investiert, in mittelgroßen, auch in großen? Ist es eine gute Mischung? Wie seid ihr da aufgestellt?
Es sind doch eher die Großen. Es ist so, dass wir global diversifizierte Portfolios haben, was bedeutet, dass du eigentlich in großen Unternehmen investiert sein musst. Und die kleineren Unternehmen kommen dann automatisch in den Index rein, wenn sie eine gewisse Größe erreichen. Also wir lassen quasi bei den kleineren Unternehmen lassen wir eher die Bottom-up-Analysen betreiben und schauen, dass sie wirklich Unternehmen identifizieren, die in gewissen Bereichen besonders stark sind und dass die quasi wachsen können. Bei uns ist es so, wir haben hauptsächlich Indexfonds, ETFs, die wir nutzen und da sind halt die größeren drinnen. Also es geht darum, dass wir die Möglichkeiten, die wir heute haben, diese Instrumente, die den Index widerspiegeln, aber eben Nachhaltigkeit berücksichtigen, dass wir die als Bausteine nehmen.
Das heißt, du hast gerade gesagt, ihr habt Indexfonds drin, also als zur Orientierung für mich. Das heißt, ihr investiert in Indexfonds oder auch direkt in die Unternehmen?
Sind hauptsächlich Indexfonds, also sind eigentlich Indexfonds, ja. Also wir haben nicht im Fonds, sondern in anderen Strategien haben wir auch direkte Investments, aber im Fonds ist es wirklich Index-Level und die Steuerung des Risikos läuft über die Aktienexposition, wo wir sagen, okay, wir identifizieren die richtigen Unternehmen und geben denen, wenn die Datenlage gut ist, geben wir denen, also investieren wir in diese. Und wenn sich aber der globale Konjunkturzyklus ändert und wir sehen, dass da Wolken aufziehen, dann nehmen wir das Risiko raus und gehen auf niedrigere Aktienexposition und dann auch sogar in Staatsanleihen, in sichere Staatsanleihen, die heute teilweise schon mit ESG-Thematik sich beschäftigen. Es gibt zum Beispiel Development Bank Bonds und dergleichen, wo wir sagen können, die sind ähnlich wie Staatsanleihen und in die würden wir dann allokieren, wenn wir das Risiko reduzieren im Portfolio.
Du hast gesagt, den Fonds, habe ich das jetzt richtig im Kopf, habt ihr jetzt mittlerweile seit 10 Jahren. Was mich natürlich interessieren würde, ist
Nein, seit 10 Jahren nicht, muss ich
nicht,
kurz korrigieren. Der
ja,
Fonds
okay.
ist erst, also die Strategie wurde gestartet zu entwickeln vor 10 Jahren. Der Fonds selbst ist erst 1,5 Jahre alt. Ja.
Okay. Ist noch
Und
ein
das
Frischling.
Problem war eben, er ist
Schön.
noch ein Frischling. Das Problem war damals, als vor 10 Jahren, als wir uns angefangen haben, damit zu beschäftigen, ging es darum, das Thema ESG zu definieren ein bisschen. Und da war noch relativ viel offen und da gab es auch nicht die Möglichkeiten, diese breite Exposure zu bekommen über ETFs, weil es einfach die Instrumente noch nicht gab. Es ist eben erst seit einigen Jahren der Fall, dass wirklich die institutionellen und die Finanzindustrie generell sich so weit entwickelt hat, dass wir heute diese Instrumente haben, die wir benötigen, um die Strategie umzusetzen.
Ja, okay. Arbeitet ihr dann auch mit externen Datenquellen zusammen, um ESG-Daten zu bekommen? Habt ihr da selber auch Mitarbeiter, die dort Research betreiben, oder wie geht ihr mit ESG-Daten um?
Ja, wir haben Datenprovider, die man kennt, auch die wir nutzen, um die Daten zu bekommen. Aber uns geht es nicht darum, neue Daten zu generieren. Also wir haben jetzt nicht Research-Analysten, die kommen und sagen, wir schauen uns gewisse Unternehmen an und schauen uns an, wie sich die entwickeln, sondern wir schauen wirklich, wie können wir die Daten, die vorhanden sind, die Daten, die von den Profis erstellt werden, die sich mit nichts anderem beschäftigen, wie können wir diese nutzen und analysieren und aufbereiten auf eine Art und Weise, dass wir unsere Ziele erreichen können, dass wir filtern können nach den von uns präferierten Kriterien. Und das ist halt heute noch so, dass die Daten zu CO2-Emissionen die belastbarsten sind. Und deswegen ist da eigentlich der Hauptfokus drauf heute, dass wir sagen, wir haben ein global diversifiziertes Portfolio, vergleichbar mit einem MSCI World Index oder so, der eine gewisse pro Umsatz Million Tonne CO2-Ausstoß hat. Und diesen CO2-Ausstoß reduzieren wir in unserem Portfolio um 40 bis 50%. Und somit kann man schon eine deutliche Reduktion bekommen, wenn man so investiert.
Ist euer Fonds ausschließlich only, also long investiert, also oder habt ihr auch Short Positionen?
Keine Short-Positionen, nein, wir
Nur
sind long-only
long
und
only.
das Risiko steuern wir eben durch die Aktienexposition. Also die long-only zwischen Bonds und Equity, zwischen Aktien und Anleihen geht sozusagen,
Ja, okay.
da wird das Risiko gesteuert. Aber eben in deutlich größeren Schritten, als es normalerweise der Fall wäre. Also unser Benchmark ist eben eher ein Balanced-Portfolio, wo wir sagen 60% Aktienanteil und 40% Anleihen. Und wir können aber ein Overweight von bis zu 40%, also wir können bis 100% Aktienanteil haben und können aber auch auf null runtergehen. Und diese Flexibilität ist eben etwas, was viele Flexible Fonds auch haben. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, der so aufgebaut ist, der auch ESG als zentrales Kriterium hat. Und ja. Also für uns funktioniert das sehr gut. Wir machen immer relativ große Anpassungen und nicht nicht inkrementell, wie das vielleicht ein Investment Committee machen würde, dass man mal 5% drauf geht, dann wieder 2% runter. Bei uns ist wirklich entweder Vollgas oder in die Eisen steigen sozusagen.
Okay. Also das heißt, in der Umsetzung seid ihr sehr flexibel und sehr schnell.
Ganz genau. Da helfen uns natürlich auch diese breiten Instrumente, weil dadurch haben wir zwar Tausende von Firmen im Portfolio, können aber die Veränderungen im Portfolio relativ schnell umsetzen.
Okay, also das heißt, deshalb habt ihr keinen klassischen Fonds drinne, damit ihr einfach kurzfristig reagieren könnt und nicht irgendwie 3 Monate warten müsst, bis ihr den dann ausverkaufen könnt.
Ganz genau. Das ist eines der zentralen Elemente auch. Es ist ein sehr, also ein liquides Portfolio. Wir haben Daily Liquidity, also unsere Kunden können innerhalb von 2 Tagen ihr Geld wieder bekommen, wenn sie das möchten. Und es gibt keine Lock-up-Periods oder so dergleichen.
Du hattest gerade erwähnt, dass CO2 so die messbare Indikator im Moment ist. Was mich halt interessieren würde, ist, welche Indikatoren siehst du am Horizont? Was kommt auf? Ich meine, wir könnten, also dass wir alles nur an CO2 festhalten und bemessen, ist zwar grundsätzlich wenigstens etwas, aber über die lange Sicht natürlich ein bisschen unbefriedigend, wie ich finde. Das heißt, wenn du den Markt beobachtest, was siehst du da am Horizont aufblühen? Welche Datensicherheit gibt es in welchem Bereich des Themas ESG aufkommt? Siehst du da was?
Ja, wir sind da relativ agnostisch, um ehrlich zu sein, weil wir sagen, wir wollen wirklich das nehmen, was am aussagekräftigsten ist und was belastbar ist. Ich meine, es gibt viele Dinge, die Spezialfonds, die ja zum Beispiel Biodiversity oder sowas sind, so, das sind diese Schlagwörter, das sind so Sachen, wo ich sagen muss, natürlich Board Diversity, nicht Biodiversity, sondern Board Diversity ist auch etwas, was immer wieder in den Vordergrund gerückt wird, aber für mich sind das meistens Themen, wo man versucht, irgendwie eher eine PR oder Marketing Ziel zu erreichen und nicht wirklich das Unternehmen betrifft. Es kommt bei mir stark auf die Branche an, welche Zahlen wirklich belastbar und richtig sind. Also was wir haben in unserem Fonds, dadurch, dass wir den Ansatz der CO2 gewählt haben, zum Beispiel, ist, dass wir sehr starke Pharma und IT-Overweights haben. Ja? Und in der Pharmabranche und in der IT-Branche sind es halt einfach andere Themen, die wichtig sind. Die IT ist wahrscheinlich die Supply Chain ein sehr wichtiger Faktor und in der Pharmabranche ist die Produktion und die ganzen Chemikalien, die dafür verwendet werden, wie die produziert werden, sind Themen, die branchenspezifisch sind, aber nicht wirklich übergreifend für mich. Deswegen schauen wir uns eher die Branchen an, wo wir starke Exposition haben und die anderen sind für uns dann nicht so relevant.
Habt ihr jetzt in den letzten 1,5 Jahren, seitdem es den Fonds gibt, einmal das Schiff stark umlenken müssen? Also gab es so eine Situation bereits, wo ihr unter Beweis gestellt habt, dass man innerhalb von kürzester Zeit strategisch was anpasst? Oder waren die letzten 1,5 Jahre für euch eigentlich relativ ruhiges Segelwasser?
Wir hatten einen Fall letztes Jahr im Sommer, haben wir dann deutlich reduziert, den Aktienanteil von 100% auf 60%, sind wir quasi in Balanced gegangen, was dazu geführt hat, dass gewisse Drawdowns, die der Markt hatte, wir nicht mitnehmen mussten. Das hat uns geholfen, sind wir richtig gelegen sozusagen und dann haben wir im Herbst wieder angefangen zu erhöhen und sind aktuell wieder bei 100% Aktienanteil. Wir fahren die Strategie dieser dynamischen Aktienallokation schon seit einigen Jahren und dort, wo es halt am meisten Impact hatte, ist in Zeiten von starker Volatilität und von Krise. In 2020, als dieser Covid-Schock sozusagen kam, haben wir im Februar und März innerhalb von 8 Geschäftstagen haben wir unseren Aktienanteil von 100% einmal auf 60% und dann wirklich auf null runtergefahren. Das war der größte Impact. Da konnten wir den Drawdown auf 16, 17%, sowas, vielleicht sogar etwas weniger, also je nach Portfolio, reduzieren. Und der Markt MSCI World ist -35% gewesen. Also in solchen Fällen macht es natürlich besonders viel aus. Und ansonsten geht es eigentlich darum, dass man wirklich sieht, dass man die langfristigen Aufwärtstrends mitnimmt. Und das haben wir eigentlich auch jetzt in dem Fonds speziell schon bewiesen. Also das, die vergleichbaren Strategien sind eigentlich nicht so risikoreich gewesen und nicht so risikofreudig gewesen wie wir in den letzten 1,5 Jahren. Dadurch konnten wir eine gute Outperformance erreichen.
Ich würde ganz gern noch mal auf die Kundenseite gehen. Also, welches ist dann, sind dann eure bisher bestehenden Kunden oder welches ist denn so der perfekte, ideale Kunde? Ist es auch ein kleiner Privatanleger? Seid ihr eher auf der institutionellen Seite unterwegs? Gehören auch Pensionskassen zu euren Kunden? Und die Frage vielleicht noch anschließend, ich meine, die Kunden, die ihr aktuell habt, schön und gut, aber sind das auch eure Wunschkunden? Oder in welche Richtung würdet ihr denn gerne gehen? Oder wie würdet ihr euch das perfekt vorstellen? Was passt am besten zu euch?
Ja, also jeder Kunde ist ein Wunschkunde natürlich, das ist klar. Aber wir sind heute so aufgestellt, nachdem wir eben noch nicht so lange einen Track Record haben, sind wir so aufgestellt, dass wir eher die professionellen Leute ansprechen, dass wir eher die Leute, die verstehen, vor allem die Allokationsdynamik dahinter verstehen, ansprechen, weil die können dann besser einschätzen, was das bedeutet fürs Portfolio. Ja, also es gibt viele Portfolio-Manager, die Kundenportfolios managen, wo sie sagen, hey, wenn ich einen systematischen Ansatz im Portfolio habe, dann ist meine Auswirkung meines persönlichen Risikoallokation etwas abgesichert, dadurch, dass ich einen anderen Ansatz fahre und somit kann ich das Risikoprofil für den Kunden optimieren. Also das sind eigentlich die Hauptkunden, die wir heute haben.
Also auf der
Oder vor
institutionellen Seite seid ihr heute erst
Na,
eher unterwegs.
institutionell nicht, eher so Vermögensverwalter, die für ihre Kundenportfolios managen. Also wir sind die institutionellen, kommt dann auf die Größe drauf an. Die kleineren institutionellen sind wir schon auch spannend. Da haben wir auch ein paar Kunden, aber die großen Pensionskassen oder dergleichen, die haben oft das Mandat, dass sie selbst die Allokationsentscheide treffen. Also die wollen die Asset Allocation selber im Griff haben sozusagen. Und da wäre man mit einem Produkt wie unseren in einem Alternatives Teil, der ein relativ kleiner Teil ist, was bei großen Pensionskassen immer noch recht viel ausmacht. Aber dafür brauchen wir eben längeren Track Record. Grundsätzlich haben wir den Fonds so aufgesetzt, dass wir sowohl Schweizer Franken, weil wir Schweizer Firma sind und der Fonds im Liechtenstein angesiedelt ist, als auch Euro, als auch US-Dollar Anteilsklassen haben. Somit passt das in jedes Portfolio in diesen Währungen. Und das Ziel ist es schon langfristig für Kunden, die ruhig schlafen wollen, weil wir die Risikoallokation übernehmen und die sich gut fühlen wollen, weil sie in ESG-Instrumente investieren, dass das für die das Richtige ist. Und da sind sicherlich auch Retail-Kunden dabei. Wir haben auch Retail-Anteilsklassen offen schon. Also es ist eigentlich ein relativ breites Spektrum, das wir angehen. Mit dem Unterschied, dass für kleinere Kunden wir vielleicht einen größeren Teil des Portfolios übernehmen können und für die größeren aufgrund der Struktur noch einen relativ kleinen Teil übernehmen.
Ich würde gerne noch mal beim Thema ESG bleiben, und zwar nachhaltiges Wachstum, investieren in nachhaltiges Wachstum. Du hattest im Vorgespräch ganz kurz erwähnt, das ist ja in den nächsten Jahren ja immer mehr investierbare Unternehmen gibt, weil die Unternehmen natürlich mit einem Reporting beginnen. Da ist natürlich die Gesetzgebung innerhalb der Europäischen Union, gibt einen starken Rahmen vor. Liechtenstein, ihr seid dort ansässig, werden mit Sicherheit sich daran orientieren. Die Schweiz wird mit sicherlich ein eigenes Konzept machen. Und es gibt ja auch sonst weltweit verschiedene Reporting-Standards, um ein Unternehmen mehr oder weniger einzuschätzen, wo sie im ESG-Wasser unterwegs sind. Was hast du in den letzten anderthalb Jahren beobachtet? Gerade auch bei den Indizes. Was hat sich dort verändert? Gab es viel Austausch bei den Unternehmen? Gab es einen starken Zulauf? Wurden die Indizes auch zum Teil vergrößert oder gab es wesentlich verstärkt neue Indizes? Weil es gibt ja auch, wenn man sich mal indexierte Fonds anschaut, mittlerweile recht viele Nachhaltigkeitsindizes. Magst du dazu noch was sagen, bitte?
Ja, das ist eben der Grund, warum wir unsere Strategie heute umsetzen können, ist, dass es eine Vielzahl an Produkten gibt und dass das immer wichtiger wird. Wir haben natürlich leider Gottes auch gesehen, dass es in den letzten Jahren einige Greenwashing-Thematiken gab, die nicht gerade geholfen haben,
Naja.
weil man, ja, weil man das Vertrauen verloren hat, teilweise. Wir arbeiten mit Instrumenten, die von unserer Meinung nach vertrauenswürdigen Emittenten ausgegeben werden. Die Anzahl der oder die Vielfalt der Indizes erhöht sich auf jeden Fall, was gut ist, weil Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt. Und je mehr es da gibt, desto höher wird auch die Qualität meines Erachtens. Wir sehen schon qualitative Unterschiede, also manche sind genauer als andere. Und da fragen wir dann auch nach, wie und warum und was da gemacht wird. Aber generell ist der Trend ein positiver und generell kann, würde ich jetzt mal sagen, ist es definitiv, ja, Wachstum ist da und das ist definitiv die Zukunft. Was wir bei unseren Portfolios gesehen haben, ist, dass die USA weiterhin eine sehr zentrale Rolle spielt. Leider Gottes ist in der USA besonders viel Schindluder getrieben worden im ESG-Bereich, deswegen hat das sogar teilweise einen schlechten Namen leider. Aber das wird sich auch wieder verbessern mit der Qualität. Und innerhalb dieser Indizes sind halt wirklich die IT-Unternehmen, die so wie überall in allen Portfolios, die großen IT-Unternehmen, die übergewichtet sind und die starkes Wachstum verzeichnen konnten. Das ist aufgrund der Thematiken wie KI zum Beispiel, was völlig klar ist, wo wir auch heute schon gewisse Gewinner sehen. Also es ist schon so, dass Nvidia, die, ja, könnte meinen, dass es eine große Blase ist, aber es ist schon so, dass die Unternehmensgewinne von Nvidia Schritt halten mit der Bewertung des Unternehmens und bei Microsoft das Gleiche. Wir denken einfach, dass es weiterhin so sein wird, dass diese Branchen von dieser KI-Revolution profitieren werden. Es wird immer mehr herauskristallisieren, welche da am besten aufgestellt sind, aber aktuell sind es eben die Hardware und die Infrastruktur liefern. Und wo wir auch denken, dass sich viel tun wird, ist die Pharmabranche, weil es gibt tausende intelligenter Menschen in weißen Kitteln, die sitzen und mit Daten arbeiten. Und wenn jetzt da jetzt die KI besser verstehen und verstehen, wie man künstliche Intelligenz für ihre Anwendungsfälle einsetzt, dann ist da deutlich, also dann ist da Wachstumspotenzial ist da enorm, meines Erachtens. Und unseres Erachtens. Und deswegen werden wir das auch weiterhin so fahren.
Ja, also ich glaube, was man vielleicht unterschätzt, ich würde gerne das Thema mit KI nochmal aufgreifen, ist die Intelligenz und die Erfahrung von Menschen ist meiner Meinung nach noch nach wie vor unbestritten und führend. Was die KI aber mit sich bringt, ist, dass genau das, die Intelligenz und die Erfahrung von Menschen dokumentierbar wird. Also das, was ja vorher ein Mensch ausgemacht hat, wenn der dann gegangen ist und dann teilweise auch eine Lücke geschlagen hat, ist ja dann mehr oder weniger durch eine KI abgesichert. Ja, also ein Wissensstand, ein Erfahrungsstand und so weiter und wird ja nach und wie vor gefüttert. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich war viele Jahre Technologieanalystin und dass man gerade im Technologiebereich, auch im Softwarebereich, dass dann da endlose in Anführungszeichen Bücher geschrieben worden, wie was gemacht wird, wenn das passiert und in welchem Rahmen. Und dann wurde zum Beispiel ein Unternehmen auch selber was entwickelt und dann ist die Person gegangen und dann wusste keiner mehr, wie die Anwendung richtig benutzt wird und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ein riesiges Potenzial, dass dieser Wissensverlust einfach nicht mehr vorhanden sein wird, ja, durch eine KI. Und da möchte ich gleich die Schleife, wie sagt man, Schleife schlagen. Jetzt
Ziehen,
weiß ich nicht, wie man das sagt. Das
schlagen.
schlagen wir jetzt mal.
Ja.
Zu dem Thema ESG nochmal. Oftmals wird ja das Thema Digitalisierung und ESG in einem Atemzug genannt. Wie ist denn so eure Beobachtung auf dem Markt? Ihr seid ja gerade im Technologiebereich sehr stark übergewichtet. Lasst uns doch mal einen Blick ins Nähkästchen oder hinter die Kulissen.
Okay. Also zu dem Know-how-Transfer würde ich gerne insofern ein bisschen challengen, dass ich dir vollkommen recht gebe, dass da dieses Know-how, das dokumentiert wird oder das vorhanden ist und dann vielleicht weniger verloren geht. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal vermuten, dass es aktuell so ein bisschen eine Bruchstelle gibt, weil jetzt kommen die nächste Generation an Wissenschaftlern, an smarten Menschen, die jetzt KI einsetzen. Die haben aber diese Erfahrung, diese langjährige Erfahrung nicht. Also sie sind nicht seit 30 Jahren im Business und können auf diese Erfahrung zurückgreifen, sondern die greifen jetzt auf die KI zurück, um mit Hilfe der KI, von dem, was vor ihnen gemacht wurde, etwas Neues zu schaffen. Aber der Schaffungsprozess ist dadurch ein komplett anderer, weil man nicht selbst die Ideen so stark generieren muss, wie man das vorher musste, sondern weil das halt man doch an der Hand genommen wird von der KI und da einiges an Know-how mitgegeben wird. Ob das jetzt dazu führen wird, dass diese Menschen in 30 Jahren, wenn sie am Ende ihrer Karriere stehen, dieselbe Art von Know-how haben oder dass ein anderes Know-how ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Also das ist für mich so ein bisschen das Fragezeichen mit der KI,
Das ist eine
wie das.
interessante, ja, das ist ein interessanter Gesichtspunkt, vor allem, weil der das ja auch so ein bisschen widerspiegelt, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit sind und ja auch viele in Anführungszeichen nach Entschleunigung suchen. Und es ist ja schon so, also ich habe eine Tochter, die jetzt in der Schule viel mit dem iPad macht. Und ich natürlich klassisch meine Generation mit Buch und Stift und unterschreiben und rausschreiben und noch schreiben und so. Und die Frage ist, was bleibt langfristiger zumindest in unserer KI, also in unserem Gehirn hängen? Und das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, den du aufwirfst, weil durch die KI diese Schnelllebigkeit natürlich untermauert wird und was dann am Ende im Endeffekt bleibt, ja? Ja, sehr, sehr interessanter Punkt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
Ja, ist die Frage, was bleibt im Hirn hängen? Wir wissen ja, dass man Dinge, wenn man sie lernt oder wenn man sie liest, dann lernt man sie. Wenn man sie ausspricht, dann wird das woanders
Genau,
verankert im Hirn. Und wenn man sie jemand
genau.
anderem lernt oder lehrt, dann bleibt das nochmal woanders hängen. Also
Genau.
insofern müssen wir wahrscheinlich, und ich bin überzeugt, dass das funktionieren wird, Tricks und Kniffe finden, wie wir diese KI dazu bringen, dass sie diese anderen Reize auch bringt im Hirn und wir dadurch das langfristig behalten können. Das ist
Ja,
meines
ja, ja.
Erachtens eine reine Designfrage, wie das aufgebaut ist. Ein Beispiel, das ich zudem noch bringen könnte, sind diese Sprach-Apps. Habe vor kurzem mit einer Bekannten gesprochen, die mir erzählt hat, dass die Sprach-App bei ihr dazu geführt hat, dass sie jetzt eine Stunde lang pro Tag an dieser App spielt. Und das führt aber dazu, dass sie Spanisch sehr schnell lernt. Ja? Also das ist quasi ein Design, um die menschlichen Ineffizienzen oder die Spielsucht sozusagen auszunutzen, um was Positives zu bewirken. Und wenn wir es schaffen, dass wir das Design in diese Richtung bewegen, dann glaube ich, also habe ich keine Sorge, dass die KI uns schaden wird,
Ja,
sondern
ja,
eher
ja.
was Positives bewirken wird.
Ja. Was mir nochmal durch den Kopf gerade ging, während du gesprochen hast, ist, dass ich glaube, wenn man in einem Thema sich wirklich extrem, das sich extrem schwer erarbeitet hat, mit unglaublich vielen Rückschlägen und trotzdem weiter sich eingearbeitet hat in dem Bereich und dann zum Erfolg geführt hat. Würde ich der Person den Titel Expert oder Expertin geben? Wenn man den gleichen Wissensstand mit einer Leichtigkeit sich erarbeitet, muss ich jetzt tatsächlich sagen, das kann aber an meiner Generation liegen, weiß ich dann nicht so ganz genau, ob ich mit einer Inbrunst dann genauso den Titel Expert oder Expertin vergeben würde. Weil dieses Thema Erfahrung, ich glaube, das hat einen wahnsinnigen Wert. Aber mal sehen, was da in die nächsten Jahre auf uns zukommt. Also es ist und bleibt spannend.
Ja, vielleicht um die Brücke zu schlagen zu unserem Fonds wieder bezüglich künstliche Intelligenz. Wir werden oft gefragt, ob wir künstliche Intelligenz einsetzen in unseren Algorithmen. Aber wir, für unsere Zwecke ist das noch nicht der Fall. Wir haben maschinelles Lernen. Also wir haben die Algorithmen so aufgebaut, dass sie lernen von der Vergangenheit, von den Entscheidungen, die getroffen wurden, und dass sie quasi so optimieren. Aber wir haben keine Blackbox, wo wir sagen, okay, da ist ein Satz an Daten, den werfen wir in ein Programm rein und dann soll das Programm entscheiden, wie, wo, was. Und wenn es was rauskommt, nutzen wir. Das ist meines Erachtens gerade, wenn man mit Geldanlegen zu tun hat, muss man sich schon sehr sicher sein, dass hier nichts schieflaufen kann, und muss sich sehr sicher sein, dass die KI die Entscheidungen trifft, die man wirklich im Nachhinein auch begründen kann. Das ist auch heute ein Governance-Thema, dass man sagt, man weiß, warum welche Entscheidungen getroffen wurden, man kann das belegen. Das ist ja auch Teil der Regulierung. Also insofern nutzen wir maschinelles Lernen und versuchen so eben unsere Daten richtig aufzubereiten. Und was wir auch machen, ist, dass wir, also in den letzten Jahrzehnten gab es immer mehr Nobelpreise für Behavioral Finance Thematiken. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns heute betrifft, weil wir viele Fehler haben in unserem Hirn oder viele Fehler in unserem Verhalten, die dazu führen, dass wir Fehlentscheidungen treffen. Und wenn wir diese Fehler kennen und erkennen, dann können wir sie ausschalten. Und das ist eben das, wo Daten uns helfen können, dass wir sie als Basis für Entscheide nehmen und nicht das menschliche Gehirn, das vielleicht mal einen falschen Kaffee getrunken hat in der Früh oder schlecht geschlafen hat, immer als Entscheidungsgrundlage nehmen.
Ja, wir sind am Ende des Tages sind wir Menschen und emotionsgesteuerte Menschen und nicht faktisch gesteuert. Ich würde gerne nochmal zum ESG-Anteil zurückgehen. Ist das für euch auch ein Thema, weshalb ihr in Technologie investiert seid, weil ihr glaubt, das Thema ESG wird durch die Technologietitel wachsen, weil sie auch durch Technologietitel in andere Unternehmen implementiert werden? Also zum Beispiel auch in Industrien, die nach wie vor sehr CO2-lastig sind?
Das ist ein Aspekt auf jeden Fall, dass man sagt, dass die Technologie, eben wenn es das Design richtig ist und wenn der Antrieb der richtige ist, dann kann das sehr viel bewirken, meines Erachtens. Es kann gewisse Steuerung von Systemen übernehmen, kann gewisse Effizienzen steigern in eben Supply Chain oder dergleichen, oder auch Transport, Logistik ist ein ganz wichtiges Thema, wo man auch mit Hilfe von Technologie stark optimieren kann. Das ist das eine, was quasi der Einfluss auf andere Unternehmen ist. Auf der anderen Seite sind diese ganzen Unternehmen, die wir im IT-Bereich haben, die großen amerikanischen Unternehmen, wenn man sich anschaut, wie viele Mitarbeiter die haben im Vergleich zu traditionelleren Branchen, ist das eigentlich extrem wenig. Ja? Das heißt,
Klar.
man muss sich nicht mit Hunderttausenden Mitarbeitern beschäftigen und da versuchen, ein HR-System zu bauen, das für alle funktioniert in verschiedenen Ländern und über verschiedene Schichten, sondern man kann wahrscheinlich sich auf mehr liberale Themen konzentrieren innerhalb des Unternehmens und so vielleicht auch eine gewisse Liberalisierung des internen Personalwesens und dergleichen herbeizuführen und dadurch eben Themen wie Governance oder Social Responsibility mehr in Angriff nehmen, als andere Unternehmen das können.
Naja, klar, aber ein Unternehmen, ich meine, die klassischen Industrien, ob es jetzt auf der Konsumgüterseite ist, Materials oder auch Infrastruktur oder Maschinenbau oder Automotive, die können wir ja jetzt nicht wegdenken. Die werden ja nach wie vor existieren. Und die Frage ist, was muss passieren, damit sie sich in eine Richtung investieren oder entwickeln, damit der CO2-Anteil kontinuierlich fällt, optimiert wird, dass man in alternativen Szenarien denkt, ja.
Ja, das hast du jetzt gerade durch den Freud'schen Versprecher wahrscheinlich da gerade ganz,
Ah.
ganz richtig gesagt, weil es ist eigentlich das Investieren. Also meines Erachtens ist es nicht, dass sie sich entwickeln, sondern dass sie investieren in die richtige, in die richtigen, in die richtigen Elemente ihrer Wertschöpfungskette, die quasi die Nachhaltigkeit fördern. Und das wird man sich besser überlegen, wenn die Kapitalkosten teurer sind, wo man investiert. Also es ist meines Erachtens der Markt hat einen selbstreinigenden Prozess und die Dinge, die einfach den größten Mehrwert bringen. Und der Mehrwert wird heute eben nicht mehr nur definiert durch Ertrag, sondern eben auch durch andere Thematiken. Dort werden die Unternehmen investieren und dann hat jeder seine Rolle zu spielen in unserem System. Da kommt Regulierung vom Staat, die gewisse Dinge antreiben will, was in vielen Fällen durch Subventionen natürlich stattfindet. Und die Marktteilnehmer müssen sich aber auch an der Nase nehmen und sagen, hey, vielleicht sollte ich meinen Konsum etwas anpassen oder auch meine Reisefreudigkeit etwas anpassen. Das ist ein Thema, das für mich ganz spannend war zu beobachten während Covid und nach Covid.
Naja.
Und eigentlich dachte, die Leute werden, und da muss ich mich auch selbst an der Nase nehmen, die Leute werden ihr Reiseverhalten anpassen und ändern, aber das hat, glaube ich, es war, glaube ich, sehr kurzlebig, diese
Naja.
Veränderung.
Ja, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass immer dann, wenn eine Pandemie war, also in der Vergangenheit, in gewissen Regionen, dass dann das Verhalten der Menschen danach der Umwelt gegenüber sehr kontraproduktiv war, sondern also sehr negativ. Also jetzt nicht, dass man da jetzt gedacht hätte, man lernt jetzt und geht irgendwie in die richtige Richtung, sondern ganz im Gegenteil. Dass dann die Leute sagen so, und jetzt mache ich erst recht in den nächsten 12 Monaten, keine Ahnung, 10 Cruises auf so einem riesigen Schiff, weil wer weiß, wann die nächste kommt und dann darf ich es wieder nicht. So, ja. Die nächste Pandemie. Naja.
Ja, das ist eben der Ausschlag nach unten und dann der Ausschlag nach oben, oder? Das ist
Genau.
alles dann
Ja.
erhöht. Ja.
Ja. Ja, aber ich glaube oft, dass der Endkonsument, der ist so ein bisschen wie kleine Kinder. Und wenn dann, sagen wir mal, es eine CO2-Bepreisung geben würde und dann auch die Flüge einen gewissen Preis hätten, dann reduziert sich das ja dann auch wieder, ja. Also dann regelt sich das ja auch, was man mit seinem Geld macht oder was nicht. Aber ob wir da hinkommen und das sehen wir, ja. Maximilian, aufgrund der Zeit, ich würde gar nicht, ge ich, eigentlich würde ich gar nicht aufhören. Ich könnte jetzt gerne noch ein bisschen weiter plaudern, weil wir auch so ein bisschen in verschiedene Fahrwässer eingetaucht sind. Aber ich würde dir gerne noch zum Abschluss 3 Abschlussfragen stellen. Und zwar die allererste zum Thema Investieren in nachhaltiges Wachstum. Hast du etwas, was du uns empfehlen kannst, dass man das Thema nochmal einsteigen kann? Ein Buch, ein Artikel, ein Link? Webpage, Podcast, was auch immer, bei euch direkt, was würdest du uns empfehlen?
Also, was ich empfehlen würde, wenn man unseren Ansatz verstehen möchte am ehesten, ist ein Paper, das heißt Allocating for Impact. Das wurde im Jahr 2014 geschrieben von unserem Gründer und CEO Mats Petersen. Das war ein Themapapier für den G8-Gipfel und damals war es noch G8, heute ist es G7, nachdem Russland in die Krim eingefallen ist. Und in diesem Dokument wird beschrieben, dass eben neben den Pionieren im Impact-Bereich die nachhaltigen Investitionen ihren formalen Platz in institutionellen Portfolios finden müssen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema eigentlich und für uns die Basis für viel von dem, was wir tun. Also das Paper heißt Allocating for Impact
Das kommt in
und
die
wurde
Show
für,
Notes.
gut, kommt
Okay.
in die Shownotes, sehr gut. Und
Ja.
das würde ich empfehlen.
Okay, super. Meine zweite Frage ist, wenn wir uns jetzt in 2034 treffen und nochmal über euren Fonds sprechen und was glaubst du, wie hat sich die Welt verändert? Also mit welchen Herausforderungen müsst ihr euch vielleicht gar nicht mehr rumschlagen in 10 Jahren, weil vieles einfacher geworden ist, auch für eure Asset Allocation oder wenn ihr gewisse Indexfonds braucht oder die Vielfalt, in die ihr investieren wollt.
Also die Vielfalt wird auf jeden Fall größer sein. Das heißt, es wird eigentlich wahrscheinlich nicht einfacher werden, sondern man wird dann doch sich irgendwann überlegen müssen, okay, was sind jetzt genau die Werte, auf die ich optimieren möchte? Also ich glaube, es wird einfach eine Vielzahl geben. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir dann eine Strategie auf verschiedene Themen aufbrechen müssen, weil diese breite globale Diversifizierung, die wir heute haben, wird sicherlich immer ein wichtiges, zentrales Element bleiben. Aber wenn man zum CO2-Ausstoß noch andere Datensätze dann dazu nimmt, dann wird man auf andere Dinge optimieren müssen. Also ich gehe mal davon aus, dass es gut laufen wird bis
Sehr
dahin.
gut.
Und dass die KI ihren Teil dazu beitragen wird, dass wir bessere und transparentere Systeme haben, um das Finanzwesen und die nachhaltige Entwicklung zusammenzuführen. Also ich sehe da kein Risiko.
Super. Und meine letzte Frage, in dem ganzen Thema auch nachhaltiges Investieren, gibt es da etwas, was du dir wünschen würdest?
Ja, gibt es. Ich würde mir wünschen, dass die sogenannte Financial Literacy erhöht wird generell, dass es einfacher ist für Leute einzuschätzen, was ihre Anlage in Pensionskasse oder sonstige Anlagen, was das für Auswirkungen haben. Und da denke ich, ist eben wiederum die Technologie ein hilfreicher Faktor. Es ist eben sehr viel Information und es ist schwierig, sich da durchzukämpfen, aber ich denke, es ist möglich. Heute mit Standards, die geschaffen werden, mit Regulierung, die aufkommt, dass man sagt, man schafft es den Leuten mitzugeben, okay, was bedeutet es, wenn du eine Aktie von hier kaufst? Was bedeutet es, wenn du dein Geld langfristig anlegen möchtest? Was bedeutet es, wenn du es eher kurzfristig anlegen möchtest? Also diese Financial Literacy zu erhöhen, denke ich, würde viel Vertrauen schaffen und würde es einfacher machen für Anleger, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden.
Okay, also im Prinzip eine erhöhte Transparenz und auch eine Vereinfachung für das Verständnis am Ende des Tages für Investoren, damit sie nicht das Gefühl haben, sie investieren in eine Blackbox.
Ja, vielen Dank für das Zusammenfassen. Ja.
Mein Lieber, es war ganz toll. Ich freue mich. Vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, viele potenzielle Kunden hören heute diesen Podcast und sind ganz spannend und neugierig geworden und möchten euch kennenlernen und euren Ansatz ein bisschen vertiefen. Mir bleibt nur zu sagen, vielen lieben Dank und bis bald mal wieder.
Ja, vielen Dank dir und wir sind immer für interessierte Gespräche offen. Das ist natürlich klar. Und ja, herzlichen Dank, dass ich hier mitmachen durfte.
Sehr gerne. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss.
Mach's gut, schönen Tag.
Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG für Unternehmen, Investoren und Menschen wie du und ich selbstverständlich werden. Immer dienstags gibt es eine neue Folge mit spannenden Themen und sehr interessanten GesprächspartnerInnen. Hör doch mal wieder rein. Vielen Dank.